Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir lesen in diesen Tagen Erzählungen und Novellen von Achim von Arnim. Vorgestern hat Achim Gierz mit der Erzählung Angelika, die Genueserin und Kosmos der Seilspringer aus dem Jahr 1811 begonnen. Eine Dame aus Genua, so hörten wir, die Gräfin Angelika, durchreiste mit ihrer Nichte Marianina Deutschland in verschiedenen Richtungen, ohne dass man den eigentlichen Grund ihrer Reise erfährt. Denn sie verweilt fast nirgends, lässt sich durch die Schönheiten von Kunst und Natur nicht fesseln und scheint von einer seltsamen Unrast getrieben. In Heidelberg erkrankt ihre Nichte Marianina und entgegen ihren Gewohnheiten benutzt sie den Aufenthalt, um einem Konzert beizuwohnen, das ein Sänger mit Namen Spoleto gibt. Er scheint ein Italiener zu sein, gibt sich schließlich aber als Deutscher zu erkennen. Das Konzert ist schlecht besucht, die Einnahmen des Künstlers entsprechend gering, sodass er sich genötigt sieht, sich am folgenden Tag in einer anderen Kunst zu zeigen als Seilspringer. Trotz seiner erstaunlichen Kunstfertigkeit kommt es dabei zu einem Zwischenfall, in dessen Folge der Sänger und Seilspringer Spoleto ins Haus der Gräfin gebracht wird. Hier ist er bald von seiner Erschöpfung erholt, erregt aber durch seine Erzählungen wie durch sein Aussehen das Interesse der Gräfin, die sich durch ihn an etwas längst Vergangenes erinnert fühlt. Sie bittet Spoleto, ihr seine Lebensgeschichte zu erzählen, und er kommt wenige Tage später in einem ausführlichen Brief dieser Bitte nach. Dieser Brief beginnt mit dem Bekenntnis, dass auch er Spoleto in der Gräfin eine längst gesuchte Person wiedergefunden habe. Seine Erinnerung reiche zurück in eine Zeit, in der er in Deutschland gelebt habe. Als Kind habe er Kosmos geheißen. Später, im Unglück, habe er sich Spoleto genannt. Er sei an der Tiroler Grenze aufgewachsen, sein Vater wurde von allen Leuten Herr Friedrich genannt. Später sei er mit einem Kaufmann nach Venedig gekommen, wo er, kaum 15 Jahre alt, zu einem vorzüglichen Sänger ausgebildet worden sei. Er habe die Aufmerksamkeit einer Gräfin Philomena erregt, die ihn mit sonderbarer Leidenschaft behandelt habe. In ihrer Begleitung sei ein Zwerg gewesen, der sich mit besonderem Eifer um Kosmos bzw. Spoleto bemüht, ihn auch vor schlimmen Gefahren beschützt habe, die ihm angeblich drohten. Nach einigen gemeinsamen Tagen habe er jedoch die Gräfin Philomena aus den Augen verloren und sei 6 Jahre als Abenteurer durch die Welt gezogen. In der Gräfin Angelika, so schließt Kosmos Spoleto seinen Bericht, habe er die Vermisste wiedergefunden. So also der Brief, von dessen Lektüre die Gräfin Angelika sich äußerst betroffen zeigt. Denn sie erkennt, dass Kosmos kein anderer ist als ihr Sohn, der in ihr aber die Geliebte zu erkennen meint. Ihm gegenüber gibt sie sich als seine Tante aus und erzählt ihm ihre Lebensgeschichte, berichtet von ihrer Liebe zu einem deutschen Italienreisenden namens Friedrich, von der Geburt des Kosmos und von einer ihr aufgezwungenen Ehe mit einem Grafen, von mancherlei Verwicklungen und Abenteuern und gibt sich endlich dem Sohn als Mutter zu erkennen. An dieser Stelle wird Achim Gierz nun fortfahren und Ihnen den Schluss der Erzählung vorlesen.
Kosmos fiel ihr zu Füßen. Er küsste ihre Hände und seufzte. Es gab nur ein Glück für mich auf Erden, meine Mutter wiederzufinden. Es gibt nur eine Freistätte für mein liebendes Herz, das Schlachtfeld. Und habe ich dich, Mutter, einen Tag angesehen, so will ich in dieser Einsamkeit flüchten und deiner im Tode denken. Als er dies gesprochen und Angelika sich heimlich verdammte, ihm so rasch alles erklärt zu haben, trat die kranke Marianina in einem weißen Kleide, eine Nachtlampe in der linken Hand haltend, in das Zimmer. Sie hatte unruhig geschlafen und der Schlaf hatte ihre Wangen sehr schön gerötet. Ihre Augen glänzten überwacht und ehe sie um sich sehen konnte, sprach sie zur Gräfin: »Ich kann nicht schlafen, Tante. Mir träumt immer, dass ich unter den klugen Jungfrauen bin, die bei den Lampen sorgsam wachen. Aber alle singen mir zu, der Bräutigam sei gekommen, und da fangen die Lampen so hell an zu leuchten, dass ich erwache.« Das Licht, welches neben Kosmos stand, war inzwischen bei der Unterredung, welche ihn und die Gräfin so heftig ergriffen, unbemerkt herabgebrannt. Das Papier, worin es zierlich festgesteckt, flammte plötzlich empor. Und Maria Nina sah jetzt Cosmos hell erleuchtet, der noch vor der Mutter kniete, und zur ankommenden, wie zu einer höheren Erscheinung, die alles Zweifelhafte seiner Ereignisse lösen sollte, aufstaunte. »Er ist es«, rief Maria Nina. »So war das alles kein Traum.« »Sie ist es«, rief Cosmos, »wie ich sie in meinem Herzen gesehen. O Mutter, jetzt weiß ich, dass in einem schuldlosen Herzen kein Irrtum lebt. Gib deinen Segen uns Zweien. Sie ist es. So habe ich dich vor Jahren gesehen. So trug ich dich in meiner Erinnerung.« »Maria Nina«, rief die Gräfin, »du Ebenbild meiner früheren Jahre. Sieh meinen Sohn. Er hat dich lange in mir geahndet und geliebt. Er hat lange einsam gelitten. Dein Leiden und mein Segen sprechen für ihn, dass du ihm nichts versagst, was dein Herz gewähren kann.« »O meine zweite Mutter«, rief Maria Nina, »bin ich bei seinem Anblick genesen? Wie sollte ich nicht selig werden in seiner Umarmung?« Cosmos umarmte sie stille. Der Himmel hielt seinen Atem an. Die Zeit sah sich um und erweiterte die Stunde zu einer Ewigkeit der Erinnerung. Maria Nina schämte sich, als sie genesen, ihrer raschen Hingebung. Sie prüfte sich, ob ihr Cosmos so notwendig sei, ob sie ihn wirklich liebe, und da fand sich, wie bei allen Prüfungen, dass sie manches in seinem Betragen tadeln könne. Statt ihm diesen Tadel zu sagen, was ihn gegenwart seiner Mutter scheute, die alles an ihm vergötterte, drückte er sich in einer Art Verlegenheit und Kälte aus, die Cosmos nach 2 Tagen auf die Meinung brachten, ihre Neigung, ihr Glaube zu ihm, sei eine Wirkung der Krankheit gewesen und bei der Genesung verschwunden. Angelika merkte ihm einigen Trübsinn an. Er entdeckte ihr heimlich den Grund, und die gute Mutter suchte ihn mit der besonderen Natur der Mädchen zu trösten, die immer wieder von Neuem verbergen möchten, was sie bekannt haben, damit sie noch einmal die Freude hätten, es sich noch einmal abfragen zu lassen. Diese Unterredung beschloss einen trüben Tag. Es war schon spät, und Cosmos ging mit Kopfschütteln fort. Die Mutter sprach mit Maria Nina, die ihr bekannte, dass sie gern erst ihrer Liebe zu Cosmos gewiss werden möchte und sie deswegen prüfen müsse. Die Tante sagte ihr warnend, sie möchte sich keine harte Probe ihrer Liebe wünschen, das Schicksal erfülle solche Bitten gar zu leicht. Diese zufälligen Worte senkten sich in das Herz der kränkelnden Maria Nina. Sie schlief nicht gut und war die erste, welche am Morgen besorgt wurde, als Cosmos nicht zu der gewohnten 9. Stunde zu ihnen eintrat. Sie schickte schon um 9:30 nach seinem Gasthause und es hieß, dass er den Abend nicht nach Hause gekommen und auch nichts zurückgelassen habe, wohin er gereist sei. Die Mutter erschrak. Der unselige Gedanke, er möchte aus Verzweiflung um die Kaltsinnigkeit ihrer Nichte sein Leben geendet haben, entstand ihr plötzlich aus den Erzählungen von mehreren Selbstmorden, die damals besprochen wurden, und machte sich ihr so wahrscheinlich, dass sie ihn der Nichte nicht verbergen konnte, die sogleich einen Anfall des verlorenen Fiebers ausstehen musste, während sie selbst, ohne einen Wagen zu erwarten, nach dem Wirtshause eilte, um nähere Auskunft über die Absichten des Sohnes unter dessen Papieren zu entdecken. Aber da lag alles, wie er sich am Morgen des vorigen Tages angezogen hatte, als er zu ihnen geeilt war. Sie eilte mit verändertem Angesicht nach Hause und konnte die Vorwürfe gegen ihre arme Nichte nicht zurückhalten. Den guten Rat ihrer Bekannten, durch öffentliche Bekanntmachungen Nachrichten von dem Verlorenen einzuziehen, vermochte sie kaum zu erfüllen. So heftig wurde sie von allem ergriffen, was auf dieses Ereignis Beziehung hatte. Endlich unterzeichnete sie, nachdem ihr mühsam die Beschreibung des Sohnes abgefragt worden, eine Aufforderung an Menschenfreunde, wenn jemand dieser Beschreibung entspreche, wenn er auch einen anderen Namen als Spoleto oder Cosmos führte, ihn nach Heidelberg zurückzuweisen, wo der Irrtum, der ihn fortgetrieben, sich aufklären und die Erfüllung seiner liebsten Wünsche ihn für alles Ausgestandene entschädigen würde. Die Bekannten der Gräfin ließen heimlich den Fluss durchsuchen, ob sich vielleicht der Körper des Verunglückten fände, aber vergebens. So vergingen 2 schmerzliche Wochen. Angelika hatte sich sehr verändert. Nur die aufgezwungene Nahrung erhielt sie. Ihr Anblick war der stärkste Vorwurf für Marianina. Und doch litt diese noch härter an dem eigenen Verluste. Die gewünschte Prüfung ihrer Liebe hatte diese Liebe so heftig bewährt, dass sie ihrem Tode an dem wachsenden Fieber mit einer Art Trost entgegensah. Die Gräfin wandte jetzt die ganze Tätigkeit ihrer Liebe darauf hin, von der Regierung eine rasche Verfolgung der Räuberbanden zu erhalten, die in den Gebirgen hausten. Sie sehnte sich nach Gewissheit und, wie jene Einrichtung der Staaten, die nicht Geld einbringt, von Zeit zu Zeit eines Anstoßes bedarf, um nicht einzuschlafen, so wurden die Klagen der Gräfin, der sorgsamen Regierung, eine willkommene Veranlassung, in Verbindung mit den Nachbarn, die Waldgegenden, die Berge, deren stete Aufsicht fast unmöglich, durch ein rasches Durchstreifen von allem müßigen Gesindel zu reinigen. Wirklich fiel diese Diebsjagd überraschend reich aus. Mehr als 60 Menschen, die ihren Wohnort nicht angeben konnten, unter denen gleich mehrere als entlaufene Diebe erkannt wurden, kamen nach Heidelberg zur Untersuchung und wurden mit Mühe in den Gefängnissen über den Toren untergebracht. So waren 6 unendlich traurige Wochen den beiden Italienerinnen vergangen. Marianina wurde schwächer, die Gräfin wusste nicht, ob sie gesund oder krank sei. Sie hatte keinen Trost als die freie Luft und die Berge, und zu denen eilte sie täglich über die große Brücke, die wie ein glänzender Regenbogen die Pracht der beiderseitigen Berge verbindet. Nun steht, wie alle Reisenden wissen, über dem Brückentore, wie in vielen älteren Städten, ein Turm. Der ist den Gefangenen bestimmt. Sie hätten das schönste Leben in der schönsten Aussicht der Welt, wenn sie nicht gefangen wären. Aber sie konnten in die Stadt sehen, und da war ein fröhlicher Markt. Eine Musikbande versuchte es, die Gäste im Hechte, einem Wirtshaus in der Nähe des Tors, durch allerlei Lieder des Tages zur heiteren Freigebigkeit zu stimmen, während die Gefangenen ihren Teil an der Musik umsonst genossen und ihre Köpfe durch die Gitterfenster streckten. Die Gräfin kam von einem Spaziergang auf dem Heiligen Berge zurück. Sie blickte mit einer Art Gram in die Höhe nach den Gefangenen und war wie geblendet, als sie den Kopf ihres geliebten Kosmos, zwar unkenntlich durch einen starken Bart, aber dem Mutterauge doch unverkennbar, darunter erblickte. Sie schaute nicht lange, so richtete auch der Gefangene sein Auge auf sie. Es loderte ihm in den Wangen, er fuhr zurück und wurde nicht mehr sichtbar. Ungeachtet die Gräfin unter dem Vorwande, sich Zimmer im Gasthause zum Hechte auszusuchen, wohl eine halbe Stunde in einem derselben ihm gegenüber verweilte, dass sie auch noch am selben Abend sehr unerwartet für ihre Bekannten bezog. Ihre Überzeugung war, Kosmos sei aus Verzweiflung ein Räuber geworden und sie selbst, ihre Nachforschung nach Räubern, sei die Ursache seines nahen Todes, denn man sprach davon, dass in wenigen Tagen diese Strafe an allen Gefangenen erfüllt werden sollte. Sie hatte keinen anderen Gedanken mehr. Sie hielt es für ihre Pflicht sowie für ein Bedürfnis ihres Herzens, ihn mit der Gefahr ihres Lebens zu retten. Und dieses Unternehmen forderte ihre ganze Klugheit und eine solche Heimlichkeit, dass sie selbst der guten Marianina nichts davon zu entdecken wagte. Zuerst suchte sie unbemerkt herauszubringen, was die Gefangenen jenes Turms ausgesagt. Sie erkannte ihren Sohn sehr bald in der Beschreibung und erfuhr daraus, dass er allen Drohungen zum Trotze nichts aussage und abends oft ein sehr wildes Geschrei erhebe, aber durch die Aussagen der anderen als ein Hauptführer ausgemittelt sei. War er so lasterhaft oder hatte er den Verstand verloren? Aber sein Verstecken vor ihr zeigte ihr sein Bewusstsein. Der Zufall wollte, dass sie in diesen Tagen, die ganz auf den einen Gedanken gerichtet waren, im Vorbeigehen am Markte einen stummen, lustigen Kerl sah, der sonst in der fahrenden Post eine Art Lastträger abgab, sich durch Zeichen verständlich machte, aber wegen dieser Sonderbarkeit und wegen seines lächerlichen, dicken, durch die Pocken zernagten Gesichts von den Knaben auf allerlei Art geneckt wurde. Sie sah, wie er eben wütend hinter einem Haufen herlief, der ihm sein Brot versteckt hatte, aber endlich über seine ungeschickten Füße fiel. Sie bezeugte ihm ihr Mitleid, als er jammerte, und weil diesem stummen Hannes eine gewisse Galanterie gegen Frauen eigen, so folgte er ihrem Winke nach ihrem Hause, wo sie ihm ein gutes Abendessen reichen ließ. Am anderen Tage fand sich der arme Stumme von selbst ein. Er wurde eine Art Bedienter des Hauses und die Gräfin gab ihm ihre Livree, zur großen Verwunderung der Bekannten, die es inzwischen aus ihrer schönen Wohltätigkeit erklärten. Einige Tage später kam sie bei den Gerichten mit der Bitte ein, ihr zu erlauben, die Gefangenen selbst unter vier Augen um Nachrichten von ihrem verlorenen Sohne anzusprechen. Sie traue es der Beredsamkeit einer Mutter zu, dass sie auch das härteste Herz der Bösewichter rühren könne. Und vielleicht erfolge daraus selbst manches Bekenntnis, das dem Gerichte willkommen sei. Das Gericht konnte diese Bitte der betrübten Mutter nicht abschlagen. Vielmehr war es sein Interesse, ihr in diesem Versuche beizustehen. Die Gefangenenwärter wurden benachrichtigt, der Gräfin mit ihrem Gefolge den Zutritt zu den Gefangenen zu verstatten. Sie richtete sich nun ruhig zur Flucht ein, doch ohne dass jemand etwas davon bemerkte. Sie verkaufte nichts von ihren Sachen, ließ auch nichts einpacken. Der Verlust kümmerte sie nicht. Sie kassierte unter gutem Vorwande einen Wechsel ein, ließ durch ihren italienischen Bedienten extra Postpferde nach einem Gartenhause vor der Stadt bestellen und nun erst, als alles bereit, vertraute sie ihrer Nichte das ganze Geheimnis, die von der freudigen Überraschung ihr Geliebter lebe doch alle Kraft wiederfand, das Unternehmen mitzumachen. Nachdem mit dieser alles verabredet, ging sie mit einer Feile versehen, allein von dem stummen Hannes begleitet, als es schon dunkelte, in den Turm. Sie wusste die Zimmer so klug zu wählen, dass sie zuletzt auf das Zimmer des armen Kosmos treffen musste. Der Gefangenenwärter ließ sie mit jedem Gefangenen allein. Der Stumme drängte sich ihr überall nach. Sie sagte ohne Anstoß bei jedem Gefangenen ihre Rolle her. Ein paar lachten sie aus, ein anderer war mitleidig und sie wollte eben das Zimmer eines Dritten verlassen, dem sie zufällig den Namen ihres Mannes gesagt hatte, als dieser aufseufzte und ihr mit rauer Stimme sagte: »Ihr seid ein armes Weib, und da ich selbst mehr als ein armes Weib habe und morgen sterben soll, so will ich euch doch erzählen, dass ich euren Sohn besser gekannt habe, als ihr meint. Ich hieß sonst der Förster Rost, habt ihr von mir gehört?« »Heiliger Gott«, sagte die Gräfin, »der, bei dem mein Sohn bis zum 7. Jahr lebte?« »Die Bestie«, sagte der Alte, »hat mir noch in den letzten Tagen, als er bei mir war, einen Henkeltaler durch mein erstes Weib stehlen lassen. Der war aus der Nachlassenschaft seines Vaters, den ich auf Befehl eures braven Mannes umbrachte, weil er ihm Hörner aufsetzte. Bei eurem Namen ist mir gleich alles eingefallen.« Die Gräfin musste sich vor Schrecken festhalten. Der wilde Alte fuhr ruhig fort: »Den Buben sollte mein Bruder in Venedig wie eine junge Katze ertränken. Es war ein Bankert, die sollen nicht leben.« Er kam ihm fort: »Es ist doch nichts aus ihm geworden als ein Luftspringer, und bald wird er in der Luft hängen. Seht nur zu, hier nebenan sitzt er. Es wird ihm nichts helfen, dass er nicht antworten will. Nun marsch, ich will schlafen. Ich meine, ich hab euch eine gute Nacht gesagt.« Die Gräfin eilte hinaus in das Zimmer des Sohnes, der bei ihrem Anblicke wie vor einer Geistergestalt sich zurückzog. Sie aber, von dem Dringenden der Gefahr gestärkt, erklärte ihm in aller Eile ihren Plan, sein Leben zu retten, nachdem er seine Handschellen durch Hilfe einer Feile, die sie mitgebracht, gesprengt hätte, den Stummen dann statt seiner einzuspannen und ihn in dem Rocke desselben mit sich fortzuführen. Kosmos schwor ihr, er werde es nie dulden, dass ein anderer für ihn leide. Als sie ihm aber versicherte, dass der Stumme zu bekannt sei, um in Gefahr zu kommen, und dass sie durch einen Brief alles erklären wolle, so gab er zögernd nach. Die Eisen wurden schnell aufgefeilt, der Stumme gab seinen Rock auf einen Wink der Gräfin willig her, als er aber von Kosmos in die Eisen eingespannt wurde, gab er die ganze Kraft des wilden Tons von sich, der ihm statt aller Stimme übrig geblieben. Der Wärter sah in die Türe und Spoleto hatte kaum Zeit, in den Rock des Stummen zu schlüpfen. Dann trat er mit der Gräfin hinaus, zu welcher der Gefangenenwärter sagte: »Der junge Bursche hat euch sicher nichts gesagt. Er schreit schon wieder. Ich glaube, der rennt sich noch einmal den Kopf ein.« Die Gräfin bejahte dies mit einem kurzen Bedauern, dass ihr Nachfragen vergebens. Der Wärter sagte, indem er dem Kosmos einen Schub gab und zur dunklen Turmtür hinausstieß: »Ich kenne den Hannes gar nicht mehr. Seit er eine Livree trägt, ist er wie ausgetauscht und macht keinen Spaß mehr.« Die Gräfin atmete erst, als die Tür verschlossen. Maria Nina hatte eben am Fenster auf sie gewartet. Sie kam wohlverhüllt herunter und alle drei gingen, ohne miteinander zu sprechen, die lange Straße hinunter. Sie stiegen in den Wagen, den sie vor dem Gartenhause fanden. Sie mochten wohl 100 Schritte gefahren sein, ehe Mutter und Sohn und Maria Nina sich alle drei umfassten. »Also, du liebst mich wieder, Maria Nina«, fragte Kosmos, »und wirst es nicht so bald wieder vergessen?« »Nimmermehr«, rief Maria Nina. »Aber was hast du für fremdes Haar im Gesichte?«, fragte die Mutter. »Liebe Mutter«, antwortete er ihr, »es ist das Eigenste, was ich besitze, der Bart, der mir in den Unglückswochen gewachsen.« Der Gräfin fiel die Notwendigkeit ein, diesen Bart, um alles Aufsehen zu vermeiden, abzuschneiden. Ihre mütterliche Vorsorge vollbrachte dieses Geschäft, während der Postillon in ein Wirtshaus gesprungen war, um sich mit einem Schoppen zu erfrischen. Aber als sie das vollendet hatte, sah sie erst recht deutlich beim Scheine der Wagenlaternen, wie Not, Gram und Einkerkerung an dem rüstigen Sohn gezehrt hatten. Sie musste weinen. »Es wird alles wiederkehren«, sagte er. Mehrmals wollte Kosmos von seiner Geschichte anfangen, aber die Mutter suchte ihn zurückzuhalten. Sie wollte ihn und Maria Nina schonen. Nur einmal fragte sie ihn, »Du hast doch keinen Menschen auf deinem Gewissen.« »Die Menschen haben mich auf ihrem Gewissen«, antwortete er. »Wie konnte ich glauben, dass der Mensch, den ich dem Elend entrissen, der nächst Gott mir am meisten auf Erden dankte, eben der unglückselige Rost sei, der meinen Vater ermordet hat, den ich nach 14 Jahren Abwesenheit, wo er als Abenteurer die Welt durchstreift hat, als Dieb und Räuber, in allen Sprachen sich einstudierte, nicht wieder ahndete unter meinem Begleiter Hitzler? Wie konnte ich denken, dass Hitzler, den ich mit Frau und Kind aus dem tiefsten Elend in Frankreich errettete und über ein halbes Jahr mit meiner Kunst nährte, dass er mich vom Gipfel meines Glücks ins Elend stürzen würde?« Die Gräfin konnte diese Worte nicht begreifen, und Kosmos erzählte nun umständlich, wie er in einer gewissen Sorglichkeit über die Kälte seiner Maria Nina abends vors Tor die Neckarstraße heruntergegangen sei. Unerwartet habe sich ihm Hitzler, derselbe, den er bisher mit sich geführt, der die Anstalten zu seinen Kunststücken besorgt, zu ihm gesellt, und als sie in eine einsame Felsengegend gekommen, ihm plötzlich gefragt, ob er seine Lebensweise aufgeben wolle und warum. Kosmos bejahte die erste Frage und sagte ihm ernst, dass er ihm die Ursache davon noch nicht angeben könne. Bei diesen Worten schrie Hitzler, »Nichts würdiger! Durch meine erste Frau hast du mich um den Henkeltaler bestohlen, den du noch trägst. Ich habe sie deswegen erschlagen. Jetzt willst du mich verraten, dass ich auch umgebracht werde.« Bei diesen Worten pfiff er, und es sprangen drei Männer aus dem Gebüsch, warfen sich auf den erschrockenen Kosmos, der seinen ältesten Feind Rost in dem falschen Freunde nun erkannte. Sie verstopften ihm den Mund, knebelten ihn und führten ihn bis zum Morgen tief in den Odenwald hinein, zu einer Köhlerhütte, wo Hitzler von einem Haufen unheimlicher Leute als Oberhaupt begrüßt wurde. Kosmos sah keine Rettung für sich als in der Lüge, die ihm in der Beschränktheit des Alten leichter wurde. Er sagte nichts davon, dass er eine reiche Mutter gefunden, nimmer hätten sie ihm getraut, dass er bei ihnen bleibe. Vielmehr sagte er, dass eine schöne Frau sich in ihn verliebt und ihn reichlich beschenkt habe, weswegen er seine Kunst aufgeben wolle. »Daraus wird nichts«, sagte Rost. »Du bist des Todes, wenn du dir sowas einfallen lässt. Wir haben dich so lange gebraucht, ohne dass du es gewusst, um die Städte auszukundschaften. Jetzt sollst du uns wissentlich dienen, oder du bist des Todes, so wie wir alle des Teufels sind.« Solch ein Wort war nie leer in dem Munde Rosts. Auch fühlte Kosmos sich wie ein Sünder, dass er die Anschläge dieser Bösewichter durch seine leichtsinnige Verbindung mit Rost gefördert hatte. Er seufzte in sich, wie er eben noch so rein vor sich und vor den Augen der Geliebten gestanden und jetzt nicht mehr vor ihr zu erscheinen wage. Er gab nach, was Rost verlangte, und wurde nun näher mit der Sprache und den Anschlägen dieser Leute bekannt gemacht, als Rost auf den Fang ausging. Es sollte das Haus eines Predigers, der eine große Erbschaft eben bei sich untergebracht hatte, in der Nacht erbrochen und wer sich widersetzte, ermordet werden. Ehe aber das Haus in der Nacht erreicht war, kam ein Mitgeselle jämmerlich frostig gelaufen und brachte aus der Stadt Heidelberg die Nachricht, dass auf das Ansuchen einer fremden Frau, die den Spoleto aufsuche, die Dragoner ausrückten, den Wald zu durchstreifen, ob Räuber darin versteckt wären. Rost hatte von der Gräfin Philomena wegen des veränderten Namens nichts vernommen. Er dachte aber gleich an die schöne Frau, von deren Liebe Kosmos gesprochen, und glaubte eine geheime Verbindung zwischen Kosmos und ihr unleugbar. Ohne sich lange zu beraten, befahl er ihm mit wütendem Blick, sich auszukleiden. Er selbst riss ihm den Henkeltaler von der Schnur, woran er hing. Eins der Mädchen band ihm ein rot gewürfeltes Schnupftuch um die zum Himmel blickenden dunklen Augen. Er kniete nieder, es fiel ein Schuss und er stürzte zu Boden, indem er sein Leben dem Himmel hinzugeben meinte. Bald aber fielen mehrere Schüsse, die ihn erweckten. Er nahm die Binde vom Haupte, sah Rost und die Räuber von Dragonern umgeben und wurde selbst in dem Augenblicke von einem Dragoner gebunden. Dies war die Geschichte der Gefangennehmung der Haupträdelsführer. Dass Kosmos dabei eine Binde ums Haupt gehabt, dass er gekniet, war in der Dunkelheit des Abends von niemandem bemerkt worden. Er war mit der Bande gefangen und nur die Bekenntnisse der Bösewichter hätten seine Unschuld beweisen können. Wie sie aber dazu geneigt machen, da Rost und die anderen noch in den Ketten auf dem Wagen ihn heimlich als Verräter verfluchten. Ohne diese Rechtfertigung seines Wandels litt es nicht sein Ehrgefühl, sich der Mutter und der Geliebten wiederzuzeigen. Welch ein unsäglicher Kampf während der Wochen seiner Gefangenschaft. Keine andere Nachricht erpressten von ihm die Richter in langen Verhören, als dass er unschuldig sei und von den Räubern nichts wisse. Wogegen jene ihn als den Feinsten unter ihnen beschrieben, der sich überall am besten verstellen könnte. Unter dieser Erzählung waren die Pferde mehrmals gewechselt. Der italienische Bediente hatte alles besorgt und bezahlt. Es war heller Tag. Der Wagen hielt still und die Gräfin ließ vorsichtig die Brettfenster des Wagens nieder, um zu sehen, wo sie wären. Welche Verwunderung, welche Schrecken, als ihr die Gegenfrage des Unteroffiziers einer Torwache, wer sie wären und woher sie kämen, entgegenschallte, während sie das Tor und die Häuser Heidelbergs, von denen sie abends abgereist, deutlich erkannte. Aber ihre Geistesgegenwart hatte sie schon zu entwickeln Gelegenheit gehabt. Sie sagte, dass sie von Karlsruhe zurückkommen, und als der Postillon anfragte, wohin er sie bringen sollte, nannte sie ihm das Stadthaus, wo die Kriminaluntersuchungen gehalten wurden. Sohn und Nichte starrten sie sprachlos an, was sie beginne, ob sich ihr Kopf im Schrecken verwirrt habe. Sie aber umarmte beide und sprach: »Der Himmel will nicht, dass wir unserer List die Rettung eines Unschuldigen, wofür ich dich jetzt erkannt habe, danken sollen, sondern der Gerechtigkeit, die auf Erden Gottes Gesetz verwaltet. Wenn wir das höhere Zeichen in diesem kaum begreiflichen Missverständnisse beim Postenwechsel nicht erkennen und deuten, wenn wir diesen Unschuldigen der öffentlichen Rechtfertigung entziehen wollten, wir würden ihn einem größeren Unglücke unterwerfen. Er ist unschuldig, das wird ihn erhalten, und mein Vergehen wird sich in jedem Vaterherzen entschuldigen.« Die drei Schuldigen traten also ruhig, wie in einem inneren Triumphe, in den Saal der Untersuchung, wo sie nicht wenig Aufsehen erregten, da man ihre Abwesenheit erfahren und sich darüber verwundert hatte. Wer nennt aber die Freude der Gräfin, als der Oberrichter ihr mit dem Glückwunsche entgegentrat: »Ich feiere heute einen der frohesten Tage meines Amtes. Sie haben Ihren Sohn wieder gewonnen, vielleicht nicht ganz auf dem rechten Wege, aber ich hätte als Vater nicht anders handeln können. Ihr Sohn war in Gefahr. Seine hartnäckige Verstellung hatte uns in der Untersuchung gegen ihn irregeführt. Wir hatten ihn nicht erkannt. Jetzt ist seine Unschuld durch das Bekenntnis des unseligen Bösewichts, jenes Rost oder Hitzler, wie er abwechselnd geheißen, erwiesen. Der Unmensch bekannte die Unschuld ihres Sohnes heute vor seiner Hinrichtung. Ihrem Anblick, Gräfin, danken wir dieses Bekenntnis, was keine Überredung ihm entpressen konnte. Er sagte, dass ihre rührenden Blicke die ganze Nacht ihm vorgeschwebt, er müsse bekennen, ehe er sterbe. Das Gericht, indem es ihnen für diesen Gebrauch ihrer schönen Gewalt dankt, vergisst darüber den Verweis, den es ihnen wegen des Austausches der Gefangenen geben sollte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Achim Gerz las die dritte und letzte Folge der Erzählung »Angelika, die Genueserin« und »Kosmos, der Seilspringer« von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie »Die Frau von Saverne« von Achim von Arnim. Es liest Susanne Eggers.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen, Henry Altmann begrüßt Sie zum Big Band Magazin. Heute geht ja eine zweiwöchige Tournee der NDR Big Band zu Ende mit den Schauspielern Dietmar Bär und Fritzi Haberland bzw. Annette Frier und Sänger Stefan Gwildis war man kreuz und quer in der Republik unterwegs. Wir kommen auf dieses Heinz-Erhardt-Programm im Lauf der Sendung nochmal zurück, aber weil die Big Band nun erstmal etwas frei hat, sind wir im Big Band-Magazin auch frei, zum Beispiel für das hier.